Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Es ist der Montag nach der Olympia-Qualifikation und auch wenn wir ein wenig zittern mussten, was die deutsche Mannschaft angeht, freue ich mich, euch mit positiven Nachrichten begrüßen zu dürfen zu Episode 378 von Kreisab. Schön, dass ihr mit dabei seid und heute sprechen wir aber nicht nur über die Olympia-Qualifikation, sondern auch nochmal über die Eventisierung des Handballs. Ich habe Sven Anker zu Gast von der Alten Garde aus Flensburg. Er konnte ein Gespräch führen mit HBL-Chef Frank Bohmann und die HBL und Bohmann selbst sind den Fans sehr entgegengekommen. Das finde ich sehr bemerkenswert und das hört ihr im zweiten Teil der Sendung, die relativ lang werden wird. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ihr müsst euch ein bisschen Zeit nehmen. Und im Interview der Woche zu Gast ist Justin Müller. Der spielt für Nordsjælland in Dänemark und erzählt, wie das eigentlich so ist, der Einzige zu sein, der eigentlich kein Dänisch spricht in der Mannschaft, der sich anpassen muss, der reinfinden muss im Ausland, warum er diesen Schritt auch gegangen ist und warum er nach nur einem Jahr trotzdem wieder zurückkommt nach Deutschland. Das hört ihr also am Ende dieser Ausgabe, die sich, wie gesagt, ein wenig in die Länge zieht. Und ich bin schon gespannt, was der Kollege Thorsten vom Wege vom ARD-Hörfunk so zu erzählen hat, was in Hannover so los war. Ich grüße dich, Thorsten. Hallo.
Hallihallo.
Du bist ja nicht erst seit gestern mit dabei, was die deutsche Nationalmannschaft angeht. Du hast einige Turniere vor Ort auch erlebt und darüber berichtet, auch von den Olympischen Spielen. Vielleicht mal kurz vorab, warum ist die Bedeutung von Olympia für diese ganzen Spieler und auch die Spielerinnen, die deutschen Spielerinnen werden es ja auch demnächst versuchen, sich für Olympia zu qualifizieren, zum ersten Mal seit 2008, so unglaublich groß aus deiner Sicht?
Na, ganz einfach, weil es das größte Sportereignis gibt, was die Welt zu bieten hat und weil Olympische Spiele natürlich für alle Sportler, also ich nehme jetzt mal Schachspieler, Fußballer und Formel-1-Piloten raus, tatsächlich das Größte sind, was man erreichen kann. Das ist es eigentlich, weshalb man mit dem Sport beginnt, weil man da irgendwann mal dabei sein will. Und wenn man es dann eben so dicht vor der Nase hat, wie die deutsche Mannschaft jetzt am letzten Wochenende, dann will man da natürlich unbedingt hin. Mal ganz abgesehen davon, als Olympiasieger bist du eigentlich irgendwo, zumindest in deiner Sportart, dann immer irgendwie unsterblich.
Ja, das finde ich auch. Es ist, wie gesagt, was ganz, ganz Besonderes. Hattest du nach der Niederlage gegen Kroatien das Gefühl, der deutschen Mannschaft geht irgendwie die Düse? Denn wir dürfen nicht vergessen, bei der Europameisterschaft, klar, da gab es ja schon mal eine Niederlage gegen Kroatien, aber das Spiel war unbedeutend. Es gab aber ein Unentschieden gegen Österreich und da war man sich nicht sicher, wie könnte das werden am Sonntag. Welches Gefühl hattest du von den Spielern nach dem Spiel gegen Kroatien?
Ganz ehrlich, ich glaube schon, dass denen ein bisschen der Stift ging. Eingedenk dieser gerade geschilderten Situation, dass man eben ja ein glückliches, das muss man ja auch noch glücklich nennen, Unentschieden gegen die Österreicher bei den kontinentalen Titelkämpfen im Januar erreicht hat und weil vor allen Dingen die Performance in den ersten beiden Spielen ja zumindest phasenweise unterirdisch war. Also ich denke da an 20 Minuten, 25 Minuten gegen Algerien, da lief es so gut wie nichts. Und die erste Halbzeit gegen Kroatien war eine zu vergessen. Auf der anderen Seite haben sie dann diese zweite Halbzeit und damit auch eine Reaktion gezeigt. Na gut, die Hypothek war zu hoch. 6 Tore minus zur Pause. Da wusste man dann schon, dass man mit einer sehr ordentlichen Leistung gegen Österreich und das Österreich Anno 2024 ist eben nicht mehr das Anno 2011 beispielsweise. Also die Mannschaft hat sich schon toll entwickelt. Damit rede ich jetzt von den rot-weiß-roten Handballern. Da wusste man natürlich, dass da auch ganz schön Gegenwehr zukommt. Und das war ja bis zum Schluss auch relativ spannend und wurde ja am Ende sogar nochmal eng. Also so gesehen war der Anlass, sich ja Gedanken zu machen, ja auch gar nicht so abwegig.
Das finde ich auch. Und ich bin ja aus deutscher Sicht relativ froh, ich weiß nicht, wie du das in der Halle gesehen hast, dass die deutsche Mannschaft relativ gut reingekommen ist, dass sie nicht so extrem nervös war, wie man das hätte vielleicht vermuten können und dass die Österreicher Probleme hatten, auch in der Offensive ins Spiel zu finden. Also das war, glaube ich, für die deutsche Mannschaft enorm wichtig, dass man da irgendwie nicht mit 4-5 Toren zurücklag auf einmal.
Nee, aber mit 2. Und da hatte ich schon gedacht, ach du grüne Neune, geht das schon wieder los. Aber dann hatten die Österreicher ganz offensichtlich so ein bisschen Schiss vor der eigenen Courage. Das ging ihnen ja schon zum Auftakt gegen Kroatien so. Da führten sie ja auch 5-1 und ließen die Kroaten dann binnen kürzester Zeit wieder zum Ausgleich kommen. Also das fehlt ihnen noch, diese internationale Abgeklärtheit, diese Routine im Umgang mit solchen Resultaten. Die Deutschen waren schon hypernervös. Wie gesagt, es gab gleich 2 schnelle Ballverluste, 2 Tempogegenstöße der Österreicher, da stand es 2-0. Alle guckten sich an auf der Tribüne und haben gesagt, was wird das denn? Aber dann hat es die deutsche Mannschaft wirklich gut gelöst, ist ja dann gleich mit 4-2 in Führung gegangen und war ja ab dann immer mit 2-3, manchmal 5 Toren vorn. Spricht aber eben auch für die Österreicher, dass die sich nie haben hängen lassen. Man hätte ja bei 5 Minus dann auch sagen können, so, okay, das war's. Nein, die haben bis zum Schluss gefightet. Deswegen, es war ein harter Kampf, es war nicht immer schön. Am Ende war es ein verdienter Sieg und ja, alles gut sozusagen. Also das meine ich in der Hinsicht, dass man das gesteckte Ziel natürlich erreicht hat und relativ glücklich drum war.
Du hast natürlich recht, am Anfang die 2-0-Führung für Österreich. Worauf ich aber hinaus wollte, war, dass man dann tatsächlich die Ruhe bewahrt hat und dass man natürlich auch einen Renas Uschins hatte in einer überragenden Form. Ich glaube, der Unterschied war in dem Spiel auch bei der Europameisterschaft, da hat Konstantin Mössl für die Österreicher sensationell gut gehalten. Und gestern hatten sie keine gute Torhüterleistung. Also wenn die da gewesen wäre bei den Österreichern, dann wäre es, glaube ich zumindest, nach hinten losgegangen.
Ja, das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, weil hätte, wenn du da, aber da können wir natürlich im Nachgang immer drüber spekulieren, was wäre, wenn, ist ja nicht eingetreten. Aber richtig ist, Mössl, der ja im gesamten EM-Verlauf überragend gehalten hat, war hier ihr Durchschnitt. Das gilt übrigens normalerweise auch für die deutschen Torhüter. Also Andreas Wolf habe ich zum Beispiel nicht so stark gesehen, wie in einigen Begegnungen der Europameisterschaft. Aber das waren solide Leistungen auf beiden Seiten. Die Torwartposition war dann vielleicht entscheidend mal in der zweiten Halbzeit, als die Österreicher sich dann wirklich herangeknautscht hatten und dann mit 2- nur noch hinten waren bei eigenem Ballbesitz, da waren dann die entscheidenden Paraden da. Und das kann er eben, der Andreas Wolf, und das hat er oft genug bewiesen und diesmal eben wieder. Also es nur an Mössl festzumachen, wäre mir auch zu wenig. Sie haben beispielsweise auf der anderen Seite einen Bosovic dabei gehabt, der die Dinger eingeschweißt hat aus der zweiten Reihe. Da sind die Deutschen überhaupt nicht mit klargekommen. Der Mann ist 38, spielt im Kuwait. Da denkst du eigentlich, wie hoch springt er eigentlich noch in dem Alter? Aber er springt eben. Und trifft auch. Also da waren schon ein paar Faktoren, die das Spiel wirklich über 60 Minuten sehr interessant und auch unterhaltsam gemacht haben.
Was hat dir bei der deutschen Mannschaft über die 3 Tage hinweg, oder 4 waren es ja dann eigentlich, aber 3 Spiele, gefallen? Und was hat dir nicht gefallen?
Gefallen hat mir die Vorstellung von der Mannschaft in kämpferischer Hinsicht. Gefallen hat mir, dass die jungen Leute Verantwortung übernommen haben. Du hast ja Uschin schon genannt. Der war 3-mal Man of the Match. Dann kann man da sicherlich drüber streiten, ob das nun alles gerechtfertigt ist. Aber sei es drum, er ist gewählt worden. Der macht zu Beginn gegen Algerien 10 Buden, dann nochmal 8 gegen die Jungs aus Kroatien. Da ist er derjenige eigentlich, der dort sich zum ja fast Retter aufschwingt. Und gegen Österreich hat er eben wieder entscheidend performt. Ich glaube, 6 oder 7 Tore gemacht. Also das war schon eine richtig ordentliche Leistung. Der Mann ist 21. Der junge Mann war letztes Jahr Juniorenweltmeister. Eigentlich denkt man, dass andere das Heft des Handelns da an sich reißen. Aber nee, es war der Hannoveraner. Vielleicht war es ja auch ein Vorteil für ihn, dass er eben in der Recken-Arena gespielt hat. Also er hatte einen doppelten Heimvorteil. Er hat es dann am Ende auch sichtlich genossen, aber er war auch richtig schön platt nach Ende des dritten Spiels und eigentlich nur froh, dass jetzt die Reise nach Paris geht.
Ich muss da bei Renas Uschins nochmal nachhaken. Hast du den Eindruck, das ist zumindest so meiner, aber ich war natürlich auch nicht vor Ort, dass das aktuell nicht Juri Knorrs Mannschaft ist, sondern seit dem EM-Halbfinale im Positionsspiel die Mannschaft von Renas Uschins?
Ich würde das nicht gegeneinander abwägen wollen. Also Juri Knorr war leider auch jetzt in Hannover nicht der entscheidende Faktor. Das tut einem fast ein bisschen leid, wenn man weiß, wie der sich immer einen Kopf drum macht um seine eigene Leistung und wie selbstkritisch er ist. Aber er hat eben die Performance nicht gebracht, hatte nicht die Form. Ob die Mannschaft jetzt ausgerechnet auf Uschins zugeschnitten ist, würde ich so nicht sagen. Da gibt es natürlich noch ein paar andere. Ich sag mal, Köster im Rückraum ist dann natürlich auch einer, für den oft gespielt wird. Was mir aufgefallen ist, und das stimmt, das ist sehr, sehr viel über den Rückraum gegangen. Kaum was über den Kreis, über den Rechten schon gar nicht. Was natürlich daran liegt, dass mit Uschins ein Linkshänder auf der halbrechten Verbindung spielt, der dann seinen Außenzerbe auch gern mal vergisst. Also der hätte sich einen Klappstuhl mitnehmen können, wenn er nicht die 7 Meter geworfen hätte, hätte man gar nicht gemerkt, dass er da ist. Auf der anderen Seite war es mit Dahmke, aber insbesondere mit Mertens dann schon etwas besser. Aber diese Achse, diese Zentrale, also Torwart, Rückraum, Mitte, Kreis und dann die beiden Halben, die war wie so oft im Handballspiel entscheidend und das hat man eben auch in diesem Falle gesehen. Uschins hatte da einen großen Anteil dran, aber dass das Spiel komplett auf ihn zugeschnitten wäre, nee, würde ich nicht unterschreiben.
Okay. Ist es nicht aber genau das, was wir uns eigentlich seit Jahren wieder gewünscht haben, dass die deutsche Nationalmannschaft über den Rückraum zum Erfolg kommt, dass wir da Qualität brauchen, um mit der internationalen Spitze mithalten zu können?
Ja, sicher ist es das. Wir hatten ja die Qualität auch. Wir hatten einen Fabian Wiede, der mit seinen verzögerten Sprungwürfen natürlich auch, wenn man so will, eine Waffe war. Vielleicht kommt der ja sogar zurück, könnte ich mir durchaus vorstellen. Wir haben ein Riesenpotenzial mit Heimann. Also wenn der einen loslässt, möchte ich nicht Torwart sein. Problem ist, dass er viel zu selten einen loslässt mit voller Spannung. Das ist eben noch das Problem. Da fehlt ihm irgendwie das Selbstbewusstsein. Vielleicht ändert sich das jetzt, wenn er den Verein wechselt von Göppingen weg hier zu den Rhein-Neckar-Löwen. Das soll ja nun nach Saisonende passieren. Hab da so meine leisen Zweifel. Wir haben mit Köster natürlich auch einen aus dem Rückraum und wir haben einen Juri Knorr, der in Normalform natürlich ein Ausnahmespieler ist. Also so gesehen sind wir da gar nicht so schlecht aufgestellt. Was mir fehlt, ist dann eben das Backup. Was mir fehlt, ist diese zweite Reihe, die dann mal rein kann, wenn es bei den Ersten nicht so besonders läuft. Ja, da müssen wir schauen. Das wird sich sicherlich bis zu den Olympischen Spielen nicht mehr ändern lassen. Aber das große Ziel des deutschen Handballs ist ja nun tatsächlich nicht Paris, sondern man schielt natürlich auf die Heim-WM 2027. Bis dahin soll die Mannschaft fertig sein. Bis dahin hat sie auch Zeit zu üben, ein paar Fehler zu machen, vielleicht auch mal was wegzulassen. Da haben wir gerade über die Bedeutung von Olympischen Spielen gesprochen. Das ist natürlich alles andere als ein Turnier zum Üben, sondern das ist die ganz große Bühne. Aber da muss man sich ja nicht schlecht schlagen. Ich denke aber trotzdem, dass über Medaillen zu spekulieren bei den Spielen in Paris aus deutscher Sicht ja fast verboten ist bei der Leistung.
Das ist das eine. Das andere sind die Lostöpfe. Ich weiß nicht, ob du da schon einen Blick drauf geworfen hast. Das kann natürlich eine absolute Hammergruppe werden. Und da ist das Viertelfinale alles andere als sicher. Also in Tokio, da wusste man noch, aufgrund der Gruppenkonstellation wird es sehr, sehr wahrscheinlich fürs Viertelfinale reichen. Und da ist man dann gegen Ägypten ausgeschieden und auch verdientermaßen. Aber in Paris wird es schwer genug, überhaupt das Viertelfinale zu erreichen.
Richtig, das ist schon ein ambitioniertes Ziel, aber die Situation war ja auch ein bisschen eine andere in Tokio. Diesmal haben wir einen Südamerika-Vertreter drin und einen Asien-Vertreter, bei dem man sagt, in Normalform schlägst du die. Das ist aber eben so, dass wir jetzt zwei Sechsergruppen haben, aus denen jeweils vier wieder ins Viertelfinale gehen, damit wir dann eben diese acht Mannschaften herauskristallisiert haben, die dann in die K.O.-Runde ziehen. Und da wird es dann tatsächlich für die deutsche Mannschaft schon schwer, denn wenn wir mal schauen, so ehrlich muss man sich ja machen. Du musst sagen, Dänemark und Frankreich sind nun, weiß Gott, oberstes Regal im internationalen Handball. Und da sitzen die Deutschen noch nicht mit drin. Schweden, auch ganz schwer, haben wir nun mehrfach erlebt im vergangenen Jahr, doch im Januar, dass es gegen die Schweden nicht reichen kann. Die Spanier haben sich qualifiziert. Holla, die Waldfee, die hatten natürlich einen Aussetzer bei der Europameisterschaft. Die Kroaten sind dabei, die haben es jetzt zweimal bewiesen, wie es gehen kann gegen die deutsche Mannschaft. Ägypten, hast du selber gerade gesagt, die sind nicht schlechter geworden seit 2021. Jetzt habe ich, glaube ich, schon sechs Mannschaften genannt, bei denen ich der Meinung bin, dass die im Augenblick besser performen als das deutsche Team. Das heißt Viertelfinale. Und wenn du dann schaust, was so noch mit in der Verlosung ist, Norwegen, Ungarn, Slowenien, ich glaube, jetzt habe ich sie fast alle erwischt, da ist das schon ein ambitioniertes Ziel überhaupt, Paris zu überstehen und dann zu den K.O.-Spielen nach Lille zu reisen.
Ein paar Worte musst du natürlich noch verlieren zu der Trainersituation, nicht nur bei der deutschen Mannschaft, sondern auch bei der von Kroatien, denn tatsächlich, Dago Sigurdsson kommt dahin und qualifiziert sich sofort mit der kroatischen Auswahl für Olympia, aber bevor wir zu dem Thema kommen, wie hast du diese Unruhe und auch das Gespräch beispielsweise zwischen Axel Kromer und Alexander Bommes dann gestern in der Halbzeitpause wahrgenommen? Das ist ja schon etwas, ja, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwie eine Unruhe drin, wo gar keine hin muss.
Das ist schon richtig. Ich muss gestehen, ich habe das Interview nicht mitbekommen, weil ich selber übertragen habe zu diesem Zeitpunkt. Also ich habe ein bisschen Radio gemacht, während das Gespräch lief und hatte da also kein Ohr für. Aber ich habe natürlich die Unruhe registriert. Und diese Unruhe, ja, ist, glaube ich, selbstverschuldetes Elend, wenn ich das so sagen darf. Das war jetzt kommunikativ nicht die schlauste Aktion vom Deutschen Handballbund. Nicht die Art und Weise der Verlängerung. Das kann man durchaus machen. Das ist nicht das Problem. Aber dass man es dann selbst kommuniziert hat, ich habe die Aussendung gelesen, in der das so drin stand. Da muss natürlich dann Axel Kromer, ich kenne natürlich den Inhalt des Gesprächs, nicht auf die Idee kommen, dann den Medien den schwarzen Peter zuzuschieben. Nee, das waren sie schon schön alleine. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, der DHB wollte sich zwei Vorwürfen nicht aussetzen. Erstens dem, so zu agieren wie der Deutsche Fußballbund, der also Jogi Löw praktisch einen Persilschein ausstellt, vor der WM. Und zweitens wollte er natürlich auch den Fehler nicht machen, hast du ja gerade das Stichwort Sigurdsson genannt, dass er sich nochmal übertölpeln lässt und dann ist irgendwann der Trainer da und sagt, du, ich habe schon woanders unterschrieben, wäre da mal eher gekommen. Also diese beiden Sachen haben da sicherlich mitgeschwungen. Trotzdem hätte man, glaube ich, warten können bis zum Schlusspfiff in Hannover, um dann zu sagen, übrigens, wir haben vor vier Wochen schon verlängert, Bedingung war. Also das wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Auf der anderen Seite kennt man ja die eigenen Leute, also die Medien, die hat natürlich permanent nachgefragt. Und jetzt kommt noch ein Fakt hinzu, ich glaube, Alfred Gislason, zumindest machte er den Eindruck, wirkte fast ein bisschen beleidigt, dass das so gelaufen ist. Nicht die Tatsache, dass er da mit der Bedingung, mit der Klausel agieren musste, sozusagen auf Bewährung, sondern die Tatsache, dass das in der Öffentlichkeit gestreut wurde. Und das hat ihm ziemlich zugesetzt. Der wirkte dünnhäutig. Der hat ein paar Interviews gegeben, die ich so von ihm nicht kenne. Da war er regelrecht ein bisschen schnippig. Lag vielleicht auch an der Anspannung, das Turnier hier erfolgreich bestreiten zu wollen und sich da nicht von ganzen Nebengeräuschen ständig immer wieder hinterher fragen zu lassen. Aber das war schon spürbar, dass da ein gewisser Druck auf der Pfanne war und demzufolge und auf dem Kessel war. Und demzufolge ist es ja nun gut gegangen. Und ich hoffe, es haben sich ja dann irgendwann bis zu den Olympischen Spielen alle wieder richtig lieb. Paris ist ja nicht nur zum dritten Mal Ausrichter Olympischer Spiele. Paris ist ja auch die Stadt der Liebe. Also es muss schon funktionieren.
Ja, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Aber bist du sehr optimistisch, dass diese Unruhe relativ bald auch verschwindet? Ich meine, es stehen jetzt natürlich erstmal gar keine Länderspiele an. Das ist vielleicht auch ein Vorteil, oder?
Das ist erstmal ein Vorteil. Auf der anderen Seite hat man schon irgendwo mitbekommen, dass es irgendwo so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, dass da so leise Rauch aufsteigt. Auch aus den Vereinen, dass Alfred Gislason wirkte, zumindest auf mich als Außenstehenden, ich bin natürlich nicht bei der Mannschaft dabei, nicht so komplett unumstritten wie in der Vergangenheit. Das war das, was mir aufgefallen war. Aber ich denke mal, jetzt hat er den Erfolg eingefahren, hat die Zielsetzung erreicht und muss ich das doch eigentlich erstmal wieder beruhigen. Ist mein Eindruck. Vielleicht liege ich da falsch, aber ich bin dann so wirklich nicht so nah dran an der Nationalmannschaft, dass ich da irgendwo das Kabinengeflüster mitbekomme. Also das wäre jetzt gelogen. Ich denke, die Chance jetzt, da sich alle erstmal wieder auf ihre Aufgaben in den Vereinen, und das sind ja nicht wenige, konzentrieren müssen, wird das Thema vielleicht dann irgendwie wieder abflachen. Was passieren kann, dass die Diskussion wieder dann losgeht, wenn die Deutschen nach Paris fahren und dort so schlecht performen, dass sie vielleicht als 11. oder 12. nach Hause kommen.
Das kann passieren, muss nicht. Ich bin generell der Meinung, man sollte immer positiv bleiben und auch optimistisch denken. Und es ist ja durchaus drin, also in Viertelfinale zu kommen und dann ist es ein Spiel. Da kann man überperformen, da kann der Gegner vielleicht mal nicht gut performen und zack, steht man im Halbfinale. Auf der anderen Seite, ich habe es ja eben gesagt, die Lostöpfe sind echt der Hammer. Also die deutsche Mannschaft wird so oder so eine sehr, sehr schwere Vorrundengruppe erwischen und da ist es alles andere als sicher, dass man dann auch weiterkommt. Und was du gerade auch angesprochen hast, Alfred Gislason war ein bisschen dünnhäutig. Er hat dann auch gesagt, er versteht auch nicht, dass man da irgendwie nicht ein bisschen mehr Respekt zollt den Spielern auch gegenüber. Es sei eine sehr junge Mannschaft, die auch tolle Leistung gebracht hätte, gerade weil die Spieler eben noch nicht so erfahren sind, also etliche. Aber wenn ich jetzt sehe, wie ein Renas Uschins spielt in seinem Alter, gut, dann weiß ich nicht, ob das Alter immer damit der Qualität zu tun hat. Man kann auch in jungen Jahren Weltklasse-Spieler sein. Dann noch kurz Dago Sigurdsson. Das war natürlich sensationell. Da kommt er hin und gewinnt mit Kroatien mal eben alle drei Spiele.
Ja, aber nicht durch Hand auflegen. Also Kroatien hat, wie gesagt, unterperformt bei den Europameisterschaften. Dago Sigurdsson hat selbst zugegeben, dass er so gut wie gar keinen Einfluss genommen hat auf die Mannschaft, sondern gesagt hat, Jungs, geht's raus und spielt's, um mal einen großen deutschen Übungsleiter da ins Spiel zu bringen. Also es war schon so, dass er natürlich der Mannschaft was mitgegeben hat, dass er natürlich ein paar Akzente gesetzt hat, aber die Kroaten sind individuell eben so stark. Und die hatten das Ziel Olympische Spiele vor den Augen und da ist es ja noch verrückter als in Deutschland. Also Kroatien ist 1996 Olympiasieger geworden und dann später nochmal 2004 in einem Finale gegen Deutschland, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. Aber 1996 war die Mannschaft, und Handball spielt ja eine Riesenrolle in Kroatien, die erste kroatische Mannschaft, die nach der Unabhängigkeit die goldene Medaille geholt hat bei Olympischen Spielen. Die gehen heute noch durch die Stadt und werden immer angesprochen. Und demzufolge ist natürlich das Erreichen einer Endrunde für die Kroaten ja fast eine Pflichtveranstaltung. Und entsprechend haben sie auch agiert. Die haben richtig gezündet, gerade gegen die deutsche Mannschaft, als es drauf ankam, auch in der zweiten Halbzeit gegen die Österreicher, nachdem sie in der ersten Halbzeit noch so ein bisschen Probleme hatten im Auftaktspiel. Aber das war schon Leistungsnachweis individueller Klasse und da spielt auch Erfahrung eine Rolle. Wenn man gesehen hat, wie Duvnjak beispielsweise da agiert hat, sobald er die kleinste Lücke sah, der springt nicht mehr hoch, aber Schlagwurf reicht dann eben auch mit Stemmschritt, wenn die Lücke da ist. Und dann schlägt er eben ein im deutschen Kasten. Dann gab es wirklich wunderbare Versuche, auch miteinander zu spielen. Das sah schon richtig gut aus, was die Kroaten da gemacht haben. Ich denke, die sind vielleicht am ehesten in der Lage, an Schweden, Dänemark oder meinetwegen auch Frankreich zu kratzen an einem guten Tag. Denn mit einem will ich dir natürlich recht geben. Selbstverständlich. Wenn du ordentlich spielst bis zum Viertelfinale, erwischst einen richtigen Tag, spielst du sofort um die Medaille mit. Aber wenn wir mal die normalen Maßstäbe anlegen, dann reicht es eben für Deutschland noch nicht. Und deswegen glaube ich, und das war ja das, was ich sagen wollte, wir sollten vielleicht in unseren Anspruchshaltungen, in unserem Anspruchsdenken vielleicht doch mal ein bisschen zurückschrauben. Wir sind nicht der Nabel der Handballwelt leistungsmäßig im Augenblick.
Ich hoffe, dass sich das wieder ändert. Ich bin da sehr zuversichtlich im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2027 als das nächste ganz, ganz große Ziel mit diesen ganzen Junioren-Weltmeistern aus dem vergangenen Jahr. Ich finde, dass wir da eine sehr, sehr gute Basis haben. Wir haben sehr gute Torhüter, wir haben jetzt wieder auch sehr gute Rückraumspieler und die werden erfahrener und lernen natürlich auch durch gewisse Situationen. Und in der Regel, wenn sie die Basisqualität haben, werden sie dann auch besser. Kurz noch als Info, wer sich sonst noch qualifiziert hat in Granollers, Spanien und Slowenien. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich das Gefühl, Gefühl, weil ich auch Spiele dort kommentiert habe, dass Brasilien ein bisschen beschissen wurde, aber das ist nur mein persönliches Empfinden. Dann natürlich in Hannover, Kroatien und Deutschland weitergekommen und in Tatabánya in Ungarn, Norwegen, ultrasouverän tatsächlich. Und die Ungarn, die lagen im entscheidenden Spiel gegen Portugal eigentlich die ganze Zeit zurück, haben es am Ende noch gedreht vor heimischem Publikum und sind jetzt mit dabei bei Olympia in Paris bzw. in Lille. Thorsten, herzlichen Dank für deine Einschätzung dazu. Es gibt die erste Pause heute, gleich sind wir wieder da. Bis sofort. Es geht weiter in der heutigen Ausgabe. Wir kommen vom Sportlichen zu einem Thema, das zuletzt für große Diskussionen sorgt. Ich bekomme das ja auch immer mit anhand der Hörerzahlen, welche Themen euch besonders interessieren und auch emotionalisieren. Und dieses gehört sicherlich dazu, die Eventisierung des Handballs. Der Handball verliert die Bodenhaftung und so weiter und so fort. Das waren so Schlagwörter, als ich zuletzt darüber gesprochen habe, was denn eigentlich mit den Ticketpreisen los ist rund um das Final Four im DHB-Pokal der Männer. Aber nicht nur was das angeht, sondern auch die Sachen drumherum. Es geht nur noch darum, den Handballfans das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich glaube, das ist die Perspektive der Fans. Und deswegen hat sich eine, ja, ich sag mal, Gruppierung gefunden. Mehrere Fangruppen der SG Flensburg-Handewitt haben sich zusammengetan. Die Wikinger, die Hölle Nord und die Alte Garde. Und sie haben ein Schreiben aufgesetzt und sie haben dafür gesorgt, dass dieses Thema in den Hallen der Bundesliga zu einem großen Thema wird. Und deswegen begrüße ich jetzt jemanden, der sich mit diesem Thema sehr, sehr gut auskennt. Er ist von der Alten Garde und heißt Sven Anker. Schönen guten Morgen, Sven, ich grüße dich.
Moin, moin, Sascha.
Vielleicht solltest du an der Stelle nochmal genauer erklären, welche Rolle hast du denn bei der Alten Garde eigentlich inne und wie lange bist du schon im Handball mit dabei?
Ja, also beim Handball bin ich tatsächlich seit 1995 bei der SG dabei. Das allererste Europapokalspiel von der SG war auch mein allererstes Spiel. Seit 1997 fahre ich aufwärts und ich würde mir mal anmaßen, aufgrund der Zeitspanne, die ich dabei bin, tatsächlich auch einen ganz guten Überblick zu haben, auch was Handball Europa angeht. Auch da bin ich sehr aktiv am Mitfahren gewesen und wenn es die Zeiten für mich zulässt, immer noch. Bin damals groß geworden, sag ich mal, im Fanclub Hölle Nord, habe auch die Zeiten der Ultras in Flensburg mitgemacht, zumindest zu Beginn, und habe dann irgendwann, als es Zeit war, den Fanclub Alte Garde mit ein paar Freunden gegründet, weil wir einfach so ein bisschen ziellos umhergeirrt sind und ganz eigene Vorstellungen davon hatten, wie das Fanleben so für uns aussieht. Und ja, ich glaube, wir bilden da jetzt seit fast 15 Jahren einen ganz guten Eckpunkt in der Flensburger Fanlandschaft und haben da mit unseren knapp 40 Mitgliedern eine ganz gute Rolle gefunden, was die Heim- und Auswärtsspiele angeht.
Ich dürfte das ja zuletzt auch persönlich erleben, als ich das Spiel der SG Flensburg-Handewitt bei der HSG Wetzlar kommentiert habe. Und das muss man wirklich sagen, die Flensburger Fans, die sind auswärts ordentlich unterwegs. Also das sind immer jede Menge Leute, die ihren Verein da unterstützen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Ich habe es ja eben angedeutet. Ihr seid nicht zufrieden mit dem, was rund um das Final Four im DHB-Pokal los ist. Zunächst mal, wie ist die ganze Diskussion untereinander bei euch eigentlich entstanden? Ich kann mir schon gut vorstellen, dass ihr natürlich dann irgendwann ja die Ticketpreise seht und dann sagt, mein Gott, was ist da los? Dass ihr auch im Vorjahr miterlebt habt, wie das war beim ersten Mal in Köln. Aber vielleicht fangen wir ein bisschen weiter vorne an. Klar, Flensburg ist nicht so weit weg von Hamburg. Da könnte man generell erstmal sagen, oh, das ist aber ärgerlich, dass wir jetzt weiter fahren müssen für ein DHB-Pokal Final Four. Das ist etwas total Nerviges. Da haben wir keine Lust zu. Das ärgert uns. Klar, auf der anderen Seite konntest du zumindest in Ansätzen diesen Standortwechsel nachvollziehen.
Ja, also du hast natürlich recht. Hamburg war für uns natürlich immer schön kommod. Wir konnten an zwei Tagen zwischenfahren und mussten uns dann nicht groß um Hotelübernachtungen kümmern. Aber wenn jetzt eine Mannschaft aus dem Süden, wie die Rhein-Neckar-Löwen zum Beispiel, daran teilgenommen haben, die mussten ja auch ihre 8-9 Stunden im Zug sitzen oder im Bus oder im Auto und hier hochfahren. Und dementsprechend ist es ja für uns nicht weiter schlimm, wenn so ein Event verlegt wird. Es ist ärgerlich, ja, aber grundsätzlich, das hast du ja eben auch angesprochen, ist die Reisefreudigkeit bei uns allen ja sehr hoch und dann ist Köln tatsächlich auch nicht wirklich so weit weg. Also wenn man überlegt, dass man zu normalen Bundesligaspielen sowieso immer 2 Stunden auf der Uhr hat, bis man in Hamburg ist, dann ist es nach Köln auch nicht mehr weit und das ist gar nicht mehr so schlimm, ehrlich gesagt.
Ja, aber worauf ich hinaus wollte, ist natürlich auch, dass es dann auch andere Veränderungen gab. Das ist ja logisch. Wie habt ihr eigentlich als Gruppe und du auch persönlich dieses erste Final Four im vergangenen Jahr in Köln wahrgenommen? Da war die SG ja auch mit dabei.
Ja, also erstmal fanden wir es natürlich schade, dass es nach Köln verlegt wird, aber uns war halt eben von vornherein klar, weil wir es von der Champions League hier noch kannten und eben auch von Spielen damals noch gegen den VfL Gummersbach, die in der Kölner Arena stattgefunden haben. Für uns war es eben klar, dass nun so dieses, ja, ich nenne es jetzt schon mal fast Heimatgefühl, was die Halle in Hamburg ausgestrahlt hat, dass das in Köln nicht mehr da ist. Also die Halle ist ja nun mal viel, viel größer. In Köln, du kriegst einfach 5.000-6.000 Leute mehr in diese Halle rein. Und ich persönlich, aber das ist nur meine Meinung, das sehen viele andere bei uns auch so, finde diese Halle einfach denkbar ungeeignet für Handball. Du sitzt selbst im Unterrang relativ weit vom Spielfeld weg. Vom Oberrang möchte ich da gar nicht sprechen. Und wenn du dann halt eben auch noch ganz weit oben sitzt, dann siehst du so gut wie gar nichts mehr. Und deswegen halte ich eigentlich von dieser Halle für den Handball persönlich nichts. Und ich sehe das auch tatsächlich sehr kritisch mit diesem selbsternannten Mecker des Handballs. Ja, da gab es 2007 einen riesengroßen Erfolg und da mag die Stimmung auch immer relativ gut gewesen sein. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich dann 2007 selber nicht dabei gewesen bin, sondern das nur im Fernsehen verfolgt habe. Aber ich finde es ehrlich gesagt schwierig, je größer die Hallen werden, da vernünftig Fankultur, sag ich mal, unterzubringen, weil es über mehrere Ränge geht und weil wir ja nun alle wissen, dass diese Mehrplätze halt eben dafür da sind, um ja noch mehr Geld zu generieren und entsprechend auch die Eventisierung so ein bisschen voranzutreiben.
Verstehe ich dich da richtig, dass, was die Größe angeht, die Halle, die in Hamburg über all die Jahre das Final Four beherbergt hat, für dich eigentlich die perfekte Halle war?
Ja, perfekt würde ich nicht sagen. Ich bin da so ein bisschen romantisch veranlagt. Ich finde so Hallen wie Nettelstedt immer noch ganz charmant, aber das ist natürlich nichts für so eine große Veranstaltung und mir ist auch bewusst, dass alles moderner wird und wir eben von größeren Arenen reden, aber ich finde, dass man in Hamburg einfach überall in der Halle einen sehr guten Platz hat, dass man sehr gut sehen kann, dass man sich über Jahre auch tatsächlich mit den Menschen vor Ort, mit dem Sicherheitsdienst, mit der Halle an sich so ein bisschen was aufgebaut hat und dann eigentlich auch schon wusste, wer ist da wo in der Halle, wo muss ich hin, wer sind meine Ansprechpartner und dementsprechend war das für uns in Hamburg ehrlich gesagt schon ja eine ganz gute Idealvorstellung.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin ja auch der Meinung, dass das einen gewissen Charme hatte und ich finde ein bisschen blöd, dass gefühlt alles in Köln stattfindet. Das Champions League Final Four hatte ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Dann kamen natürlich die Turniere ab und an dazu. Heim-WM 2007, okay, da gab es das Champions League Final Four noch gar nicht. 2019 dann die Heim-WM und jetzt die Heim-EM. Dann haben wir 2027 wieder eine Heim-WM. Da wird auch mit Sicherheit wieder in Köln gespielt werden. Da können wir von ausgehen. Also ein bisschen viel Handball in Köln, finde ich zumindest, weil jetzt halt auch noch das DHB-Pokal-Final Four dort stattfindet. Aber ich finde, das in Hamburg, das hatte wirklich sehr, sehr viel Charme. Und ja, natürlich verdient man als Handball-Bundesliga dort in Köln jetzt deutlich mehr Geld. Aber das ist ja ein wichtiger Punkt, warum diese ganze Diskussion überhaupt entbrannt ist, Sven. Denn die Ticketpreise sind massiv gestiegen, zumindest in einer Kategorie so exorbitant hoch, dass ich mich frage, ob das noch vertretbar ist. Ich glaube nicht, denn wir haben das ja zuletzt hier besprochen mit Timo Fleth vom Flensburger Wies und der hat gesagt, er kann das auch nicht nachvollziehen, Tickets in der teuersten Kategorie, Preisanstieg von 199 auf 249 Euro. Aber, und da müssen wir auch ehrlich sein, das ist nur eine spezielle Kategorie und es gibt natürlich auch andere. Allerdings da wiederum ist das Problem, dass es nicht so ein großes Kontingent gibt und so weiter und so fort. Stimmung war auch ein großes Thema. Und lass uns mal von den Ticketpreisen weggehen. Lass uns mal auf das Drumherum konzentrieren. Ihr habt euch ja auch darüber aufgeregt und ich glaube, das ist auch richtig so tatsächlich, dass es eine, ich will nicht sagen Zirkusveranstaltung geworden ist, aber dass man da ein bisschen Disco-Feeling hat. Was ärgert euch daran so massiv?
Ja, also wenn ich da jetzt mal ein bisschen weiter aushole, ich glaube tatsächlich, dass dieses Statement, was wir in Flensburg verfasst haben, ja, dass es so über die Jahre sich einfach entwickelt hat und letztes Jahr das erste Final Four in Köln, dass das ein bisschen dafür verantwortlich gewesen ist, dass man sagt, so jetzt muss man sich auch einfach mal zu Wort melden, weil jetzt reicht es einfach für uns. Man hat halt einfach das Gefühl, wenn man in dieser Halle ist, man kommt da rein, man kann sich in der Halle mit seinen Sitznachbarn gar nicht mehr unterhalten, weil einfach riesige laute Disco-Musik dort vorherrscht. Dann hast du sämtliche Sachen, die es irgendwo im amerikanischen Sport ist, sei es jetzt Kisscam oder Lookalike-Wettbewerbe und so weiter und so fort, wird da einfach reingestopft in dieses Programm. Man wird mehr oder weniger überall mit irgendwelchen Werbegeschichten genervt. Und man konzentriert sich so gefühlt gar nicht mehr auf das, was da eigentlich stattfindet. Dazu kommt dann auch während der Spiele einfach unnatürlich laute Musikeinspielungen. Du hast einen Hallensprecher, der grundsätzlich, egal ob die Halle jetzt klatscht oder nicht, der grundsätzlich die Fans oder die, ich nenne sie jetzt mal Event-Zuschauer, ganz ketzerisch versucht zu animieren, wo ich mir ganz klar sage, da sind Minimum mal 5000 Leute in der Halle von den teilnehmenden Vereinen, die eigentlich schon eine intrinsische Motivation haben, selbsttätig zu werden auf den Plätzen, weil du ja nur noch ein oder zwei Spiele vom Titel entfernt bist. Und dementsprechend sollte das normalerweise von alleine laufen. Also das heißt, in Spielunterbrechungen und in Auszeiten wurde auch konsequent mit Musikeinspielungen die Fankultur, die lauten Fanecken immer runtergespielt, anstatt es einfach auch mal laufen zu lassen und sich dann ein Stück weit zurückzunehmen. Und das ist halt so ein Punkt, der ist in Köln nochmal deutlich schlimmer geworden als in Hamburg. Ich will nicht sagen, dass es in Hamburg großartig anders war, aber es ist in Köln nochmal deutlich schlimmer geworden. Und das war halt eben auch so ein Grund, ein Punkt, wo wir sagen, da müssen wir jetzt einfach mal irgendwie uns zu Wort melden.
Das habt ihr getan mit einem langen Statement und deswegen habt ihr euch als Fanclubs, der SG Flensburg-Handewitt wird ja auch zusammengeschlossen, ich habe es eben gesagt, die Wikinger, die Hölle Nord und die Alte Garde. Wie war denn die Absprache oder sagen wir anders, die Kommunikation mit den anderen Fanclub-Vertretern in der Bundesliga? Wie haben die das empfunden? Ich nehme an, sie sehen es genauso, das war ja auch mein Eindruck in Wetzlar, da haben auch die Fans der HSG Wetzlar dann Plakate ausgerollt und so weiter und so fort. Seid ihr direkt auf die zugegangen? Wie war die Kommunikation?
Also wenn ich ehrlich bin, haben wir uns da untereinander erstmal so abgestimmt. Also wir haben eine sehr heterogene Fanlandschaft bei uns in Flensburg mit unseren insgesamt dann 4 Fanclubs. Die Nordlichter gehören auch noch dazu, aber die haben sich an diesem Statement erstmal nicht beteiligt, aber das ist auch okay. Und wir haben ja, ich sag mal, in diesen 3 Fanclubs, die jetzt dieses Statement aufgesetzt haben gemeinsam, haben wir, glaube ich, sämtliche Fanschichten abgedeckt. Und wir waren uns da, trotz dessen, dass wir alle unterschiedlich sind, schon einig, dass das so den Kern trifft und wollten es schlichtweg nur veröffentlichen. Also, dass wir damit jetzt in so ein riesen Wespennetz stechen, haben wir ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Und das hat sich ja nachher auch alles ziemlich schnell verselbstständigt. Und gefühlt hätte ich tatsächlich einen Zweitjob annehmen können für die ein, zwei Wochen nach diesem Statement, weil ich recht viel damit beschäftigt gewesen bin. Unter anderem eben auch so ein bisschen mit der Koordination mit anderen Vereinen aus der Bundesliga. Da hat uns natürlich die Reichweite, sagen wir mal, vom Fanclub Hölle Nord und von den Wikingern sehr geholfen, wo sich eben viele andere Fans auch gemeldet haben über Facebook und über Instagram. Und das haben wir alles so ein bisschen koordiniert und dann kam relativ schnell, muss ich sagen, innerhalb von ein paar Tagen ein Kontakt zu Magdeburg zustande, zu den Crunchtime-Supporters. Und die haben das dann auch gleich mitgetragen und mit in die Hand genommen und mit uns zusammen überlegt, was kann man noch machen, haben Kontakt nach Melsungen und zu den Füchsen Berlin hergestellt, zu den Fans, sodass wir innerhalb kürzester Zeit tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe mit Fans aus den 4 teilnehmenden Vereinen beim Final Four jetzt hatten, wo wir uns gut darüber austauschen konnten, was können wir im Vorfeld machen, was können wir beim Final Four machen, was ist sinnig, wo wollen wir hin, was wollen wir noch tun. Und wie gesagt, das hat sich alles nachher so verselbstständigt, dass dann auch viele andere Fans mit auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, hey, wir nehmen zwar nicht am Final Four teil, aber uns kann das auch treffen. Und ihr habt da wirklich einen Nerv getroffen, dass wir wirklich von der ersten Liga bis runter teilweise in Amateurligen, dass uns Vereine und einzelne Fans darauf angesprochen haben und uns zugestimmt haben. Und ja, dementsprechend glauben wir, dass wir da so einiges richtig gemacht haben und auch im Nachgang ein bisschen was bewegen konnten. Und bei uns sah es jetzt eben so aus, dass wir zu einigen Fans halt schon gute Kontakte haben. Jetzt zum Beispiel nach Wetzlar, da haben wir uns im Vorfeld abgesprochen, dass die was machen, dass wir zusammen was machen. Nach Göppingen zum Beispiel, die haben bei deren Auswärtsspiel bei uns was gemeinsam mit uns zusammen gemacht. Und Magdeburg hat dann bei ihrem Heimspiel gegen die Füchse, haben die eben auch gewisse Banner in der Halle präsentiert, die man gut im Fernsehen sehen konnte. Die Füchse haben bei ihrem Auswärtsspiel in Flensburg was mitgebracht. Das war insgesamt schon eine sehr, sehr gute, schnelle Kommunikation, wo man auch sauber, friedlich und gut formuliert auf das Problem so ein bisschen aufmerksam machen konnte.
Und vor allem habt ihr so sehr auf das Problem aufmerksam gemacht, dass es eine Reaktion gab. Und am vergangenen Donnerstag hattest du ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, mit Frank Bohmann. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist. Und ja, was war denn deine Intention, als du in dieses Gespräch gegangen bist? Hattest du grundsätzlich erstmal die Hoffnung, dass ich was tun würde, ohne jetzt zu verraten, inwiefern er auf euch zugekommen ist?
Also erstmal habe ich ja niemals damit gerechnet, dass es dazu kommt. Also das malt man sich vielleicht irgendwie in seinen kühnsten Träumen aus. Aber dass sich tatsächlich die HBL damit beschäftigt, haben wir so nicht erwartet. Das war, wie gesagt, im Hinterkopf, dass man das vielleicht damit erreichen konnte. Aber das hat sich alles ja komplett verselbstständigt. Also das hat ja nicht mal eine Woche gedauert, da war ich schon tatsächlich in Kontakt mit der HBL. Und da ist man dann auch irgendwie so ein Stück weit wie die Jungfrau zum Kind zugekommen, sodass ich schon einen ersten Kontakt mit Herrn Bohmann hatte, wo wir telefoniert hatten und uns auf dieses Gespräch verständigt haben. Dann gab es ja auch noch einen Erstkontakt mit dem Oliver Lücke, wo man schon so ein bisschen in so ein Brainstorming eingestiegen ist und gewisse Dinge besprochen hat. Und dann kam ja dieses Gesprächsangebot, weil Herr Bohmann im Rahmen einer Veranstaltung von der SG den Donnerstag in Flensburg gewesen ist. Und dann hat er sich eben die Zeit genommen und mich für einen Termin eingeladen. Und da haben wir ja ein extrem gutes Gespräch auf Augenhöhe geführt, wo wir eben viele Punkte besprechen konnten. Wir hatten eben diese drei Kernthemen. Einmal die Ticketpreise, dann die Fanmaterialien, Regulierung von Fanmaterialien. Das war ein Punkt. Und eben halt das Drumherum, die Eventisierung, die Gestaltung, die Ausgestaltung dieses Final Four Turniers. Und dass es dazu überhaupt gekommen ist und sich ein Herr Bohmann die Zeit dafür nimmt, mit einem normalen Fan darüber zu sprechen, finde ich schon ein starkes Statement und da kann ich nur den Hut vorziehen. Und das war insgesamt auch ein sehr, sehr positives Gespräch, wo er tatsächlich ja viele Dinge schon mitgebracht hat und auch einige Zugeständnisse gemacht hat.
Okay, dann bin ich sehr gespannt, was du uns gleich erzählen wirst. Lass uns die Punkte mal einzeln abarbeiten. Ich glaube, so sehr entgegenkommen kann er den Fans nicht, was die Ticketpreise angeht. Die HBL hat dazu ja auch ein paar Dinge gesagt. Es sind einige Sachen teurer geworden und so weiter und so fort. Wobei, da bleibe ich dabei, diese massive Preissteigerung, was die Kategorie 1 angeht oder Premium-Kategorie, wie immer man sie auch nennen will, ist aus meiner Sicht zu extrem. Was hat er gesagt, was die Ticketpreise angeht?
Naja, Ticketpreise war halt so ein Punkt, wo ich mir eigentlich gar keine Hoffnung gemacht habe, aber wo ich relativ ambitioniert mir vorgenommen habe, schon Stellung zu beziehen und auch zu sagen, naja, also wir müssen halt was tun, zumindest mal für die teilnehmenden Vereine nochmal, weil dieses ganze Turnier ansonsten einfach auch ein Stück weit Charakter verliert. Also hat es in meinen Augen sowieso schon, aber wenn das weiter so bleibt mit den Ticketpreisen, dann werden da immer weniger Fans von den teilnehmenden Vereinen kommen und dann hat man halt wirklich nachher nur noch austauschbares Publikum. Und es ist tatsächlich so, wenn man auf die Ticketpreise guckt, man muss es halt eben so ein bisschen ganzheitlich betrachten. Das heißt, über diese Ticketpreise wird ja auch die Eintrittsprämie bei den Vereinen finanziert. Jeder Verein kriegt dann einen sechsstelligen Betrag. Davon habe ich als Fan erstmal, ich sag mal, in erster Instanz nichts, aber am Ende des Tages müssen die Vereine ja auch ihre Spieler irgendwo bezahlen. Und es ist sicherlich richtig, dass wir in Zeiten der Inflation auch, dass gewisse Dinge halt teurer werden. Aber man hat ja gerade dann auch wieder in Hamburg ein schönes Gegenbeispiel, wenn du das European League Final Four nimmst, da hast du halt Ticketpreise, die günstigste Kategorie liegt bei 70 Euro. So. Und wenn du im Unterrang sitzen willst, zahlst du halt, ich glaube, 120 Euro. Das ist ja für so ein Wochenende, Ende Mai in Hamburg, für mich total okay. Ich kann im Unterrang für 120 Euro sitzen, zwar hinterm Tor, aber ich kann's. Und 70 Euro im Oberrang bin ich bereit zu bezahlen. Und das ist natürlich auch ein Stück weit Argumentation, um ihm zu sagen, hey, pass auf, dann spar doch ein bisschen was am Rahmenprogramm und gib ein Stück weit über die Ticketpreise zurück. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende ist es so, dass wir natürlich bei den Ticketpreisen, dass diese Maschinerie nicht mehr zurückzudrehen ist. Also wenn du erstmal diese Ticketpreise hast und du wirst sie los, da reden wir einfach über eine natürliche Ressourcenverknappung, dann wirst du diese Ticketpreise auch nicht zurückdrehen. Aber was die HBL macht, ist tatsächlich die Anordnung der Blöcke zur nächsten Saison, also zu 2025, zu überdenken, sodass es halt für die teilnehmenden Vereine in ihrem Kontingent auch wieder Karten der Preiskategorie 4 gibt. Das sind jetzt aktuell die Karten zu 74 Euro, sodass es eben auch eine nennenswerte Anzahl an, ich sag mal, halbwegs günstigen Tickets gibt. Und ich sag mal, für 74 Euro, als das Final Four in Hamburg damals angefangen hat, in der großen Halle, hast du, glaube ich, für die günstigste Karte 55 bezahlt. Das ist vor 20 Jahren ungefähr gewesen. Ich sag mal, jetzt 19 Euro mehr zu bezahlen, finde ich dann noch in Ordnung und ist für mich auch tragbar. Zumal es da dann auch für Kinder auch noch Vergünstigungen gibt. Dann bist du, glaube ich, bei knapp 60 Euro für ein Ticket. Das lasse ich mir noch gefallen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, da hätte ich ehrlicherweise nicht mitgerechnet, dass er dieses Zugeständnis macht.
Ja, da muss ich auch sagen, Hut ab, da hat die HBL sich ordentlich Gedanken gemacht anscheinend, also da kommt sie den Fans definitiv entgegen und ja, man kann die Preise nicht massiv senken, das hast du auch eben gerade selber erklärt, wenn man einmal ein gewisses Preislevel hat, dann kann man die Schraube nicht mehr zurückdrehen, aber trotzdem tricksen sie ja dann sozusagen ein klein wenig, bin sehr gespannt, wie das dann im kommenden Jahr konkret aussehen soll. Wir haben noch zwei weitere Punkte, Sven, und zwar einmal die Fanmaterialien und dann die Eventisierung. Lass uns zunächst über die Fanmaterialien sprechen. Was war euer Anliegen und ist euch die HBL durch Frank Bohmann hier auch entgegengekommen?
Ich würde vielleicht gerne vorher noch mal ganz kurz zu dem Termin in der Köln Arena was sagen. Und zwar ist es ja so, dass es mal wieder zu Zeiten der Messe stattfindet. Und die Herausforderung ist, es steht ja jetzt auch schon fest, wann das nächstes Jahr sein wird, also das Final Four im nächsten Jahr. Aber wenn ich richtig informiert bin, steht der Termin für die FIBO noch nicht fest. Fakt ist aber auch, dass die HBL den Rahmenspielplan diesbezüglich überarbeitet hat und das Viertelfinale so jetzt nicht mehr im Februar stattfindet, sondern schon im Dezember. Es ist so ein bisschen zähneknirschend von den Vereinen wohl auch aufgenommen worden, weil die Dezembertermine immer ganz beliebt sind. Aber du weißt im Dezember schon, nimmst du am Final Four teil oder nicht. Das heißt, du hast 2 Monate als Fan mehr Zeit zu planen. Das ist für die Hotelbelegung auch gar nicht so unwichtig, weil du dir dann eventuell nochmal Gedanken machen kannst, versuche ich jetzt in Köln noch was zu kriegen oder tatsächlich außerhalb von Köln. Und auch außerhalb von Köln kommst du mit der Eintrittskarte wohl überall mit dem öffentlichen Nahverkehr kostenlos hin, sodass du zumindest die Möglichkeit hast, dir außerhalb eine günstige Unterkunft zu suchen. Und das finde ich halt auch ein Punkt, den sollte man nicht unerwähnt lassen.
Okay, das ist auch schon mal sehr, sehr positiv. Hast du recht, das ist teilweise dann natürlich mit dieser Überschneidung mit der Messe äußerst schwierig. Und wenn die jetzt sagen, ja, wir legen unsere Messe einfach zu dem Zeitpunkt, wo das Final Four stattfindet, dann kann die HBL auch nicht mehr so viel machen. Also das ist dann definitiv nicht der Fehler der Handball-Bundesliga. Gut, dann lass uns zum Thema Fanmaterialien kommen. Was ist da gewesen? Was wolltet ihr gerne mit in die Halle nehmen? Was dürftet ihr nicht mit in die Halle nehmen? Und was gestattet euch die HBL jetzt eventuell?
Also grundsätzlich ist es ja bei den Fanmaterialien so, je größer die Halle, desto herausfordernder die Auflagen. Das kennen wir aus der Bundesliga auch. Da geht's halt eben von Beschränkungen bei Trommeln. Du darfst nur so und so viele Trommeln mit reinnehmen. Megafon ist verboten und deine Materialien müssen B1 geprüft sein. Also das heißt schwer entflammbar sein. Das erfüllen unsere Materialien alle. Und ich sag mal, bei den anderen Fans ist das genauso. Und ich glaube, dass der HBL gar nicht so bewusst gewesen ist, wie man da drauf gucken soll. Also ich glaube, dass man da gar nicht als klassischer Fan oder als enthusiastischer Fan, so wie wir es eben sind, drauf geschaut hat, sondern eher als so normaler Zuschauer, Dauerkarteninhaber. Das fängt ja damit an, dass jeder Verein eben 4 Trommeln mitnehmen durfte letztes Jahr, mehr halt nicht. Und diese Trommeln, die waren halt im Unterrang auf gewissen Plätzen vorgesehen und die mussten halt auch dahin, weil dort eben genug Platz gewesen ist, um diese Trommeln zu platzieren. So, und das war ja der erste Ansatzpunkt zu sagen, hey, pass auf, ganz kurz, also Trommeln gehören einfach zur Koordination in den Fanblock. Und wenn ich unten einen Fanblock habe, der vielleicht etwas reservierter ist, weil da eher die teuren Plätze sind und dort Dauerkarteninhaber, Sponsoren und so weiter sitzen, aber die Fans, die jetzt bei uns zum Beispiel auf der Nordtribüne in Flensburg stehen, die sitzen ja grundsätzlich weiter oben oder stehen weiter oben. Und das musst du koordinieren. Und da ist eine Trommel und ein Megafon einfach unerlässlich. So, wenn ich die Trommel aber da gar nicht mit hinnehmen darf, dann habe ich da oben einfach ein Problem, den Support zu koordinieren. Und das ist ein Thema, da setze ich mich als HBL im Normalfall gar nicht mit auseinander, sondern versuche das irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen zu planen. Und das ist halt eine Sichtweise, die sie im letzten Jahr nicht hatten und die jetzt, glaube ich, ein Stück weit anders ist. Das heißt, wir dürfen unsere Trommeln theoretisch mit hinnehmen, wo wir wollen. Das ist kein Problem. Wir müssen halt aber gucken, dass wir halt den Platz dafür haben. Und in Hamburg haben wir es zumindest so gemacht, das habe ich ihm auch erklärt. Immer wenn wir in Hamburg dran teilgenommen haben, haben wir mit der SG zusammen im Vorfeld gesprochen, wo sind unsere Blöcke. Das waren jetzt die Blöcke im Oberrang, wo wir gesagt haben, da machen wir einen Supporters-Block. Da wusste jeder von den Fanclubs, in diesem Block wird gestanden, da waren wir uns alle einig. Da und da werden die Trommeln platziert, da und da kommt das Megafon hin und dementsprechend wurde das koordiniert. Das heißt, wir hatten überhaupt keine Probleme, es gab kein Thema mit dem Ordnungsdienst und so würden wir es ja in Köln auch machen, weil die Blöcke sind ja den Verein zugeteilt. Das heißt, im Normalfall habe ich da auch niemanden sitzen, den das in irgendeiner Art und Weise stört. Da ist er uns entgegengekommen. Das heißt, da hat er zumindest Verständnis für gezeigt. Megafon ist wohl aus gewissen anderen Gründen schwierig, aber das sollte im Normalfall auch kein Problem darstellen. Ich habe einen Kontakt von ihm mitbekommen, von seiner Eventmanagerin sozusagen, also die diese Turniere organisiert, die auch den Supercup zum Beispiel organisiert. Mit der dürfen wir uns auseinandersetzen, da können wir unsere Materialien anmelden und sie geht das dann entsprechend an die Arena weiter, wenn da gewisse Dinge geplant sind. Und mit dem Oliver Lücke hatte ich da im Vorfeld schon drüber gesprochen und er hatte jetzt zum Beispiel einen Termin, den kann man ja online machen, ins Spiel gebracht, dass man vor dem Final Four mit den teilnehmenden Fans einmal spricht, hey, was habt ihr geplant, was wollt ihr, wo können wir euch unterstützen, sodass dann eben schon bekannt ist, was nimmt ihr an Materialien mit, ist das in der Halle erlaubt oder ist es nicht erlaubt, also wenn es ein Thema der Halle ist, dann kann die HBL da auch nichts machen, ist es ein Thema der HBL, kann man darüber reden. Und grundsätzlich wird uns da viel Raum für Fankultur, glaube ich, zur Verfügung gestellt. Man muss jetzt halt einfach gucken, ob die das jetzt mit Leben füllen oder nicht. Es ist halt eben auch wichtig, dass bei gewissen Dingen wie Trommeln oder Megafon die Personen auch entsprechend benannt sind und dass man einen Ansprechpartner vor Ort hat, falls es da irgendwie zu Problemen kommt. Ich glaube, da ist jeder von uns bereit, das entsprechend einzugehen. Und solange das so ist, sollte es mit Fanmaterialien da auch kein Problem geben.
Also, auch da hat sich's gelohnt, dass ihr ein bisschen lauter gewesen seid als Fans und da ein wenig für Gehör gesorgt habt. Und dann haben wir noch ein Thema, da muss ich sagen, also mich betrifft das nicht mit den Ticketpreisen, ne? Also da könnte ich ja auch sagen, ist mir völlig egal, ist mir total Wumpe, weil ich in der Regel akkreditiert bin für die Spiele. Mich interessiert auch nicht, ob ich Fanutensilien mit in die Halle nehmen kann, weil ich bin als Journalist in der Halle, aber trotzdem finde ich wichtig, über diese Themen zu sprechen. Was ich aber überhaupt nicht gut finde, ist diese maximale Eventisierung, diese Disco-Atmosphäre teilweise. Mir ist das erstens manchmal einfach viel zu laut. Also ich weiß nicht, ob man das immer dann auf 800 Dezibel hochdrehen muss. Also ganz so schlimm ist es Gott sei Dank nicht. Aber das Gefühl hat man manchmal, wenn man in der Halle ist. Und ja, es ist immer wieder die gleiche Musik und so weiter und so fort. Was war euer Anliegen und wie hat Frank Bohmann darauf reagiert?
Grundsätzlich kann man das zusammenfassen. Unser Anliegen war weniger von allem. Aber auch da muss man natürlich gucken, man hat so seinen eigenen Geschmack und seine eigene Art und Weise, wie man Dinge als Fan angeht. Das heißt, man hat auch seine eigene Art, seinen Verein zu supporten. Und ich glaube, da gibt es ein großes Maß an Diversität in der Handball-Bundesliga, die Fans und Fanclubs die Art des Supports ausleben. Das heißt, ich denke, wir als Fans müssen uns, was den Support angeht, dann auch ein Stück weit eben darauf einlassen, dass der Support von anderen Vereinen anders aussieht als unser. Das ist auch ein Stück weit okay. Wo wir uns aber alle einig sind, sind diese Musikeinspielungen. Und da sagte die HBL halt, dass ihnen das letztes Jahr auch aufgefallen ist, dass es einfach schlichtweg zu laut gewesen ist. Das wollen die also somit ein Stück weit runterdrehen. Und was für uns auch ein Riesenthema ist, ist dieses ständige Anpeitschen durch den Hallensprecher. Ich finde es eh schwierig, dass es ein Hallensprecher ist, der eigentlich ein Hallensprecher eines Vereins ist. Da Neutralität zu bewahren, finde ich schon immer, ja, ist ein schwieriges Thema. Aber wir kennen nun alle den Kevin von den Rhein-Neckar-Löwen, der ist mit Herz und Seele dabei. Aber ich finde die Art und Weise seiner Moderation, nenne ich mal, finde ich persönlich nicht gut. So, und dass ich dann ständig das Publikum anfeuern muss, dass ich ständig in Auszeiten oder in Spielunterbrechungen einfach sofort laute Musik einspielen, die dann in größten Teilen immer irgendwie Bezug auf den Kölner Karneval hat. Das finden wir halt einfach schwierig. Und das haben wir mit auf den Weg gegeben. Und das ist tatsächlich ein Punkt, da scheiden sich so ein bisschen die Geister dran. Ich glaube, wir waren uns einig, dass es alles zu laut war und alles auch ein bisschen drüber und zu viel. Gerade die Hallenmoderation und die Hallensprecher. Das Thema wollen sie nochmal angehen und da genauer drauf gucken. Argumentation war natürlich aber auch bei den Halbfinalspielen letztes Jahr, ist es aufgrund der Deutlichkeit der Spiele, gerade in Auszeiten in der zweiten Halbzeit, aus deren Sicht sehr ruhig in den Fanblöcken gewesen. Und dementsprechend haben sie versucht, da entgegenzuwirken. So, muss man natürlich gucken, wie sich das dann dieses Jahr gestaltet. Fakt ist auch da gab es im Vorfeld schon von der HBL bei diesem Brainstorming mit dem Oliver einen guten Ansatz, dass man sich im Vorfeld gerne mal darüber unterhalten kann, wie so ein Rahmenprogramm auszusehen hat. Ich persönlich finde es wichtig, dass man auch eben ein Stück weit Lokalkolorit von den Vereinen mitbringt, sei es jetzt die Vereinslieder zum Beispiel. Jeder hat irgendwie einen bestimmten Song, der vor Spielbeginn gespielt wird, dass man sowas mitnimmt, dass man guckt, gibt es irgendwelche Songs, die in den entsprechenden Hallen funktionieren, dass man sowas vielleicht mit reinnimmt und dass man einfach guckt, bisschen mehr Fingerspitzengefühl beweist. Bei Auszeiten sind die Fans jetzt gerade am Feiern und nehmen den Rest der Halle mit oder ist es wirklich ruhig und ich muss da irgendwas tun, damit zumindest die neutralen Zuschauer so ein bisschen aus dem Sitz kommen? Ich glaube, da wird man sich über die nächsten Jahre noch um gewisse Punkte streiten und schauen und ausprobieren müssen, wo die Reise dann hingeht. Was ich relativ positiv finde, ab 2025 soll es keine Klatschpappen mehr geben. Das konnten sie dieses Jahr wohl nicht mehr verhindern. Aber er sagte mir, dass die ab 2025 das Thema Klatschpappen auch mehr oder weniger aus der Halle verbannen wollen. Und somit wäre dann ja auch schon mal ein kleiner Schritt in Richtung Nachhaltigkeit getan.
Und vor allem auch, dass es nicht so anhört wie in allen anderen Hallen der Bundesliga. Das geht mir persönlich nämlich ein bisschen gegen den Strich, dass man fast gar nicht mehr weiß, in welcher Halle ist man, wenn man ein Spiel guckt, ne? Weil sich überall mehr oder weniger gleich anhört. Ich bin überhaupt gar kein Freund von Klatschpappen. Die Leute haben alle zwei gesunde Hände in der Regel. Von daher können sie auch anders Stimmung machen. Und wenn du sagst, ja, da war die Halle ein bisschen leiser, weil die Spiele relativ deutlich waren, dann stelle ich die Gegenfrage, Sven, ist das denn schlimm in dem Moment?
Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, als Fan nimmst du es, glaube ich, immer anders wahr. Weil wenn jetzt, ich nehme jetzt mal das Beispiel Auszeit. Wenn jetzt ein Verein eine Auszeit nimmt, dann machst du das ja in der Regel, zumindest in Halbzeit zwei, um irgendwie nochmal entweder eine Spielsituation zu unterbrechen, also einen Lauf zu unterbrechen, oder halt eben, um nochmal bei einem engen Spielstand irgendwas anzusagen. In beiden Fällen sehe ich das eigentlich so, das eine Fanlager hat Grund zu feiern, das andere hat Grund nochmal anzufeuern, um der Mannschaft nochmal was mit auf den Weg zu geben. Und wenn es ein enger Spielstand ist, dann sowieso, dann brauche ich keine Musik. Und ja, ein Stück weit sehe ich das persönlich genauso wie du. Schweigen ist manchmal auch nicht schlimm, aber das ist wahrscheinlich so ein Punkt, wo sich dann die Geister dran scheiden, wo du dann halt sagen musst, es sitzen jetzt mal 5000 Fans, die da extra für ihren Verein angereist sind in der Halle. Und dann sitzen halt noch 15.000 mehr oder weniger neutrale Zuschauer, die sich berieseln lassen wollen. Und dann ist eben die Frage, will ich, dass diese Zuschauer eben aktiv damit eingreifen und halt eben eine Stimmung kreieren, die halt austauschbar ist? Oder belasse ich es eben beim Schweigen? Ich persönlich bin für Schweigen, aber ich glaube tatsächlich für das Event an sich, dann sind wir wieder bei dem Begriff Event, ist es mittlerweile zu einem Punkt geworden, der einfach zu wichtig ist, dass dann irgendwas gemacht wird, dass das eben auch als Besonderheit irgendwie dargestellt wird, um diese Menschen zufriedenzustellen, als dass du da das Rad wieder zurückdrehen kannst, befürchte ich.
Du klingst nach dem Gespräch am Donnerstag mit Frank Bohmann zufrieden. Liege ich mit meiner Vermutung richtig, Sven?
Ja, im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass ich zufrieden bin. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt des Gesprächs das Gefühl gehabt, dass er das macht, um einen irgendwie nur ruhig zu stellen. Also ich glaube schon, dass er seinen Worten und dem Handschlag auch Taten folgen lassen wird. Ich habe allerdings damit gerechnet, dass der strittigste Punkt die Ticketpreise sind. Ja, die packt er insofern nicht an, dass die Ticketpreise jetzt günstiger werden. Aber es gibt ja für die Vereine eben die günstigeren Tickets wieder ab der nächsten Saison. Dass es tatsächlich um das Rahmenprogramm so eine Diskussion gibt oder so, ja, Meinungen, die so auseinandergehen, damit hätte ich am wenigsten gerechnet. Und da müssen wir halt eben schauen, inwieweit da jetzt noch Austausch in Zukunft stattfindet, der von beiden Seiten übrigens gewünscht ist. Das wurde mir auch nochmal mit auf den Weg gegeben. Und da kann man gucken, inwieweit wir da mitgestalten können. Ich persönlich finde, wir haben es bis zu diesem Gespräch über diverse Fanszenen gut am Leben gehalten, das Thema. Waren in den Medien präsent, waren bei den Vereinen präsent, in den Hallen präsent. Und ich denke, deshalb kann man mit dem Ausgang des Gesprächs aus meiner Sicht mehr als zufrieden sein, wenn das Ganze dann zum Final Four 2025 auch endgültig mit Leben gefüllt wird.
Okay, dann müssen wir da noch ein bisschen Geduld zeigen und schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, der Ansatz ist sehr, sehr gut und sehr gelungen. Hast du abschließend noch was zu der Thematik zu sagen?
Im Großen und Ganzen bin ich ganz froh, dass da jetzt vielleicht so ein bisschen alles wieder in ruhigere Fahrwasser kommt. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt aufhören sollten, gewisse Themen auch anzusprechen. Wir wissen, dass wir auf der Gegenseite jetzt jemanden haben, der sich das anhört, der sich mit uns beschäftigt, der sich tatsächlich auch mit den Fans auseinandersetzt. Und ich finde, das sollten beide Seiten für sich nutzen. Einfach um dann vielleicht aus solchen Turnieren auch nochmal ein Stück weit mehr rauszuholen für die Vereine, für die Zuschauer an sich, dass es wieder wirklich für alle Spaß macht. Und ich glaube, da können beide Seiten voneinander noch profitieren und noch ein bisschen voneinander lernen.
Dann hoffe ich, dass dieses Gespräch am Ende Früchte trägt. Das wäre eine super Sache. Und da kann man mal sehen, im Fußball hat das ja auch funktioniert, wobei die Maßnahmen da ganz andere waren und teilweise vielleicht dann auch ein bisschen extrem. Aber dass es helfen kann, wenn man seine Meinung äußert, das auf einem sachlichen und guten Weg tut und dann wird man auch gehört und dann findet Dialog statt und dann kann man Dinge auch lösen. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Wir haben jetzt sehr, sehr lange miteinander gesprochen, Sven. Ich hoffe, dass die Leute bis zum Ende dran geblieben sind, weil wir haben jetzt noch ein Interview der Woche. Es ist mal wieder eine extra lange Ausgabe für euch da draußen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr noch mit dabei seid, weil es sich, glaube ich, diesmal besonders lohnt. Wir haben über tolle Themen bislang schon gesprochen und jetzt gibt es eine kurze Pause und dann noch das Interview der Woche. Interview der Wochezeit abschließend und es ist der Klassiker, der Hinweis auf patreon.com/kreisab. Da könnt ihr dieses Format sehr, sehr gerne unterstützen. Da freue ich mich drüber. Ihr könnt ein Abo abschließen. Das ist so lang, wie ihr wollt und auch so hoch, wie ihr wollt. Also da gibt es gar keine Verpflichtungen und ich freue mich dann, einige der Kosten decken zu können, die anfallen jeden Monat für kreisab. Und folgt uns auch unbedingt auf den sozialen Kanälen Facebook, YouTube, Twitter und vor allem natürlich Instagram, dort ist am meisten los und ich habe es zwar schon ein paar Mal angekündigt, aber ich hoffe, dass ich dann in der Schlussphase der Saison mal die Zeit finde, häufiger nochmal ein Instagram Live an den Start zu bringen und da ein bisschen aktueller über den Handball zu plaudern, denn das ist ja mal das Problem, wenn ich eine Aufnahme beginne, ist sie in dem Moment gefühlt schon nicht mehr aktuell, dann dauert es noch ein bisschen mit dem Schnitt und so weiter, bis die Sendung dann hochgeladen ist und ihr merkt das, in der Regel wird es immer spät am Montagnachmittag und ja, dann ist das ein oder andere vielleicht schon inhaltlich ein bisschen überholt, aber das ist eben so. Ich glaube, inhaltlich nicht überholt ist das Gespräch, das ich mit meinem heutigen Gast führe, denn der Vorteil wird sein, dass es ein wenig zeitlos ist. Wir sprechen über Handball in Dänemark. Jetzt denkt ihr, wen habe ich denn da eingeladen? Bestimmt irgendeinen dänischen Experten oder einen ehemaligen dänischen Nationalspieler oder einen aktuellen. Und ich habe übrigens auch mal bei Mike Machulla angerufen, der wird ja demnächst Trainer in Aalborg. Das möchte ich auf jeden Fall noch irgendwie auf die Beine stellen, das Gespräch. Aber heute ist ein Spieler bei mir zu Gast, der aus Deutschland kommt, der vor allem in der Nähe des Ruhrgebiets bzw. Niederrheins unterwegs war. In Düsseldorf hat er gespielt beim TV Korschenbruch und hinterher auch bei TuS Essen viele Jahre unterwegs gewesen. Jetzt spielt er in Nordschelland und ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Er heißt Justin Müller. Hallo Justin, ich grüße dich.
Hi Sascha, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass es klappt, auch deswegen, weil es nicht so gewöhnlich ist, dass deutsche Spieler ins Ausland gehen. Habe ich ja eben schon gesagt, als wir kurz vor der Aufzeichnung miteinander gesprochen haben. Und das finde ich deswegen interessant, weil es ja auch kein absoluter Spitzenverein in Dänemark ist. Also du bist jetzt nicht zu einem Verein gegangen, der um die Champions-League-Plätze mitspielt und so weiter und so fort. Aber lass uns mal ein bisschen zurückschauen. Du kommst aus Mettmann, du hast dann bei ART Düsseldorf ein paar Jahre gespielt. Dann bist du, wie erwähnt, zum TV Korschenbruch gegangen und dann zu TuS Essen. Was war denn so dein klassisches Ziel? So, wolltest du irgendwann mal Bundesligaspieler werden oder warum hast du angefangen, Handball dann leistungsmäßig zu spielen? Was war da so dein Hintergedanke?
Ja, ich glaube, das ist irgendwie bei vielen kleinen Jungs verankert. Ich wollte immer mal Bundesliga spielen. Das war so immer eigentlich mein Ziel, das mich angetrieben hat. Und genau, wie du gesagt hast, damals in Düsseldorf, ja, peu à peu eigentlich mein Weg. Angefangen in der dritten Liga, wieder nach Korschenbruch und dann ja irgendwann den Schritt in die zweite Bundesliga geschafft mit TuS Essen und konnten uns dann irgendwann belohnen und sind dann rückwirkend leider in der Corona-Saison aufgestiegen, aber ja, immerhin, genau, das war so mein Weg.
Ja, ist wirklich ein bisschen unglücklich gewesen. TuS Essen, großer Traditionsverein, den ich persönlich sehr gerne in der ersten Liga sehe, muss ich ganz ehrlich zugeben, eben aufgrund dieser Tradition und der Geschichte des Vereins. Wir erinnern uns alle dran, in den 80ern, Anfang der 90er, absoluter Topclub gewesen mit vielen großartigen Spielern. Aber du bist ja erst Jahrgang 95, deswegen kennst du die meisten von den Spielern wahrscheinlich gar nicht mehr. Warum hast du dann irgendwann Anfang 2023 gesagt, ich gehe jetzt ins Ausland? Was war dein Beweggrund dafür?
Boah, ich glaube, das waren mehrere Gründe tatsächlich. Also ja, ich habe dann irgendwie rückwirkend dann doch tatsächlich 6 Jahre in Essen verbracht. Das sieht dann immer lange aus, ist es auch, aber das war natürlich immer wieder eine neue Entscheidung. Okay, wir machen in Essen weiter, aber irgendwann war für mich ja der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, okay, du musst aber was Neues ausprobieren, was Neues wagen. Und ja, mich hat es tatsächlich schon immer mal gereizt, im Ausland Handball zu spielen, vor allen Dingen auch im Ausland zu leben. Und ich glaube, das ist einfach eine Erfahrung, die einem ja, so schnell keiner nehmen kann, die einen in allen Lebensbereichen irgendwie ja, bereichert. Und ja, ich habe mich damals dazu entschieden, diesen ungewöhnlichen Weg, hast du ja schon gesagt, das stimmt. Die wenigsten Spieler aus Deutschland kommen nach Dänemark, meistens ist es ja andersrum. Aber genau, habe den Weg dann gewählt und ja, bin auch sehr, sehr dankbar und froh, dass ich diese Erfahrung hier machen durfte.
Dann lass uns an der Stelle mal richtig offen sprechen. Als du dich dazu entschieden hast, diesen Weg ins Ausland zu gehen, wie viele andere Optionen hattest du? Gab es auch den ein oder anderen Erstligaverein, weil ihr wart ja zu dem Zeitpunkt wieder ein Zweitligist, der gesagt hat, ich möchte gerne Justin Müller verpflichten?
Zu dem damaligen Zeitpunkt, also es ist ja immer so, es gibt viele Gespräche, die man mit verschiedenen Vereinen führt, aber zu dem damaligen Zeitpunkt gab es kein konkretes Erstliga-Angebot. Deswegen habe ich mir auch gedacht, okay, bevor ich jetzt zu lange warte, treffe ich eine Entscheidung. Und für mich war auch tatsächlich ja entscheidend, dass man auch in der ersten Liga hier in Dänemark spielen kann. Meiner Meinung nach eine Liga, die man auf jeden Fall wertschätzen muss. Sehr viele starke Spieler, sehr viele Top-Teams. Und für mich hat das einfach sich logisch angehört, den Schritt hier auch sportlich zu gehen.
Also Dänemark, eine interessante Liga. Das ist definitiv so, gar keine Frage. Viele tolle Spieler, Playoff-System und so weiter. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein, wie du das als Spieler bewertest, weil du ja jahrelang in einem System in Deutschland gespielt hast, das ganz anders aufgebaut ist als das in der ersten dänischen Liga. War dir vorher klar, wenn was aus Dänemark kommt, ist das für mich auf jeden Fall sehr interessant? Oder war der Gedanke vielleicht, ich gehe woanders hin ins Ausland? Oder spielte das im Endeffekt für dich fast gar keine Rolle?
Also für mich war schon die Priorität, wenn Ausland, dann auch sportlich reizvoll. Und meiner Meinung nach ist es so, dass die dänische Liga mittlerweile schon so international auf Rang 3 steht, nach Deutschland und Frankreich. Und das hat sich bis jetzt auf jeden Fall auch bestätigt, meiner Meinung nach. Und genau, ich habe, ja klar, natürlich auch meine Fühler ausgestreckt, vielleicht in Richtung anderer Ligen, aber irgendwie war das für mich die sinnvollste und logischste Entscheidung. Zumal ich der Auffassung bin, dass der dänische Handball meiner Spielweise so ja auch ein bisschen entgegenkommt und ja, ich das einfach total spannend fand.
Also schneller, attraktiver Handball, technisch starker Handball, du spielst auf Rückraummitte, der ein oder andere wird es vielleicht nicht wissen, deswegen sage ich das nochmal ganz kurz. Aber die ersten, ja ich sag mal Berührungspunkte, ja, wenn du dann eine Entscheidung getroffen hast, ich gehe zu dem Verein, wie sahen die aus? Hast du angefangen auch Dänisch zu lernen, um dich leichter zu integrieren, oder ist es so, es sprechen einfach zu viele Deutsch und Englisch? Vielleicht kannst du darüber mal sprechen, weil das ist das Erste, was man eigentlich macht, wenn man ins Ausland geht. Man muss sehen, wie man sich dort zurechtfindet und wie man sich integrieren kann in der Mannschaft.
Ja, absolut. Genau wie du sagst, Sprache ist meiner Meinung nach das A und O. Der Hintergrund ist auch der, dass wir, beziehungsweise dass ich hier fast nur dänische Mitspieler habe. Das heißt, für mich war von vornherein klar, okay, ich muss Dänisch lernen. Ich muss dazu sagen, ich finde es aber auch cool, neue Sprachen zu lernen. Ich bin sehr sprachinteressiert. Von daher haben ja meine Freundin und ich damals dann schon in Deutschland so ein, zwei Kurse belegt. Und das ist ganz cool, wenn du nach Dänemark ziehst, dann wird dir vom Staat quasi sozusagen so ein Unterstützerpaket geschnürt, dass du kostenlos an Dänischkursen teilnehmen kannst. Und ja, das ist total wichtig, weil wir wissen alle, gerade in Skandinavien, das Bildungssystem ist ein bisschen anders. Also hier sprechen alle sehr, sehr gutes Englisch. Das ist auch nicht das Problem, aber trotzdem ist es immer noch ein Unterschied, ob du dich in der Landessprache unterhältst. Unter Druck werden Anweisungen, Entscheidungen etc. irgendwie anders wahrgenommen, wenn du einfach Dänisch sprichst. Und das ist in Deutschland ja auch nicht anders. Deswegen, ja, war das so die erste Überlegung, okay, wir müssen Dänisch lernen.
Finde ich sehr lobenswert, wenn man den Schritt ins Ausland geht. Ich kenne das von mir persönlich, habe ich auch mal gemacht, nicht aus sportlichen Gründen, aber trotzdem fand ich damals, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Sprache zu sprechen, damit man mit den Leuten kommunizieren kann, auch außerhalb des Handballfeldes. Und ich finde, das ist auch ja eine gewisse Form des Respekts, wenn man sagt, okay, ich gehe irgendwo in ein Land, weil wir denken immer, wenn die Leute nach Deutschland kommen, ja, die sollten Deutsch lernen, und wenn wir das dann tun und gehen in ein anderes Land und lernen die Landessprache so gar nicht, also das ist zumindest so meine Perspektive, und scheint ja so zu sein, als würdest du das genauso sehen. Wie war das denn dann am Anfang, als du nach Dänemark gekommen bist? Hat es schon ein bisschen funktioniert, aber war es ein bisschen schwierig?
Ja, sowohl als auch. Also ich muss ganz ehrlich sein, am Anfang, ich habe mir jetzt quasi schon vorher sozusagen die Szenarien mal durchgespielt. Jetzt habe ich auch lange Zeit in Deutschland gespielt und auch mit ausländischen Spielern ja Zeit verbracht. Und mir war bewusst, dass ich jetzt mal die Perspektive des ausländischen Spielers einnehme. Und trotz der Tatsache, dass ich mir dessen bewusst war, gab es schon Punkte, wo es auch echt mal schwierig war. Ich erinnere mich an meine ja ersten Trainingseinheiten, gar nicht so sehr handballerisch, sondern vor allen Dingen ja dazwischen. Da verbringen wir manchmal Zeit in einem Raum, in so einem sozialen Raum, Social Room, und haben Zeit, miteinander zu sprechen, Mittag zu essen etc. Und wenn du da reinkommst und alle sprechen Dänisch und du verstehst wirklich kein Wort, weil man muss dazu sagen, ob man jetzt, weiß ich nicht, beim Bäcker was bestellt, was am Anfang auch schon ein großer Erfolg ist, versus, okay, hier sprechen Locals mit eventuell Slang oder verschiedenen Dialekten, dann ist es nochmal, ja, deutlich was anderes. Also das war tatsächlich auch wirklich eine Erfahrung, die ja dann auch am Anfang nicht immer so cool ist, weil du willst natürlich als Mannschaftssportler auch gerne verstehen, was in der Kabine so abgeht. Und ja, das ist halt ein Prozess, der dauert, aber ich glaube, irgendwann ist es einfach logisch, dann kommt das, glaube ich, auch schneller, als man denkt. Und das gehört zum Handball auch einfach dazu.
Haben deine Mitspieler am Anfang dann viel Englisch mit dir gesprochen? Haben sie versucht, mal auch ein bisschen langsamer oder deutlicher zu sprechen? Wie haben die dich quasi aufgenommen? Weil du hast ja deinerseits sozusagen alles gegeben, um in die Gruppe reinzukommen. Aber es ist ja auch die Frage, wie nimmt die Gruppe dich auf?
Ja, die haben mich super aufgenommen, klar. Am Anfang spricht man viel Englisch, eigentlich größtenteils nur Englisch, aber die, ich sag mal so, diese Handballfachtermini im Training, das ist natürlich alles auf Dänisch und das versteht man auch relativ schnell. Also die verschiedenen Systeme, Auftakthandlungen etc. haben einfach andere Namen, aber das ist jetzt kein großes Hexenwerk, aber genau, die Sache mit den Jungs abseits des Feldes läuft am Anfang auf jeden Fall auf Englisch. Und ja, für mich aber auch irgendwie gut, dass es so viele Dänen gibt, weil man quasi das Gelernte einfach sofort immer wieder anwenden kann und das verfestigt sich einfach schneller. Aber ich muss schon sagen, die Jungs haben mich sehr, sehr gut aufgenommen hier und ja, ist mit Sicherheit auch deutlich einfacher, wenn einem das so geebnet wird, aber nichtsdestotrotz, klar, Sprache lernen ist absolut wichtig.
Jetzt bist du knapp 9 Monate da, also relativ bald, Ende März sind es 9 Monate. Läuft es denn flüssig mit dem Dänisch?
Ja, mittlerweile würde ich sagen, es läuft flüssig. Also ganz lustig, wenn man jetzt mal Handball schaut, im Flugzeug sitzt etc. und die Auszeiten versteht oder auch die Person neben einem versteht, ist schon ganz cool. Jetzt kann man sagen, okay, ist halt Dänisch, sprechen nur 6 Millionen Leute, aber ich würde sagen, mittlerweile läuft es ganz gut.
Ja, das ist aber auch egal. Das Entscheidende ist, dass du, was das angeht, diesen Weg gegangen bist. Und das finde ich sehr bemerkenswert und extrem respektabel, weil, wie du gerade auch sagst, das ist ja keine Sprache, mit der man ständig in Berührung kommt. Nur 6 Millionen Leute sprechen Dänisch, wie du gerade meintest. Und deswegen umso bemerkenswerter. Wann war denn der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, ich bin jetzt richtig Teil dieser Mannschaft, sowohl sportlich als auch was den Rest angeht? Wie lange hat das denn gedauert?
Ich glaube, das ist so ein Prozess, dieser klassische Vorbereitungsprozess aus Vorbereitung, Trainingslager etc., der spielt da mit Sicherheit rein. Eigentlich habe ich ja schon schnell das Gefühl gehabt, Teil der Mannschaft zu sein. Wir hatten damals auch 2 neue Spielmacher, also mit mir ist noch ein neuer Spielmacher gekommen. Das heißt, da gilt es irgendwie, ja, alle Teile so zu integrieren und das habe ich eigentlich schon relativ sportlich, relativ schnell gemerkt. Abseits des Feldes war ich auch, glaube ich, bemüht, mich mit den Jungs so zu connecten, ja, in einer gesunden Art und Weise, sage ich mal. Und ja, ich glaube, das hat sich dann relativ schnell eingependelt und das, ja, keine Ahnung, das korreliert wahrscheinlich irgendwie auch mit dem Sprachlevel. Je besser, desto schneller integriert man sich. Auch, ja, wie gesagt, es sprechen alle Englisch, aber wenn du auf Dänisch sprichst, dann hat es irgendwie nochmal einen anderen Wert.
Du hast eben auch erwähnt, dass du mit deiner Partnerin zusammen damals angefangen hast, Sprachkurse zu belegen. Wie ist das eigentlich für die? Weil die ist nicht jeden Tag im Training, die ist nicht jeden Tag in der Kabine, die hängt nicht jeden Tag mit den Jungs rum. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht so einfach.
Wenn ich ihr das nachher berichte, dass du diese Frage gestellt hast, dann ist sie, glaube ich, sehr, sehr dankbar, weil das ist das, was sie immer sagt. Ja, die wenigsten fragen eigentlich immer nach mir und das stimmt. Das ist für sie wahrscheinlich noch ein viel größerer Schritt gewesen als für mich. Für sie ging es damals natürlich auch über den Job bezüglich Integration etc. und sie spricht auf der Arbeit mehr Englisch, aber mittlerweile kann sie auch, würde ich sagen, wirklich gutes Dänisch für die Zeit, dass wir hier sind. Und ja, ich glaube, für uns ging es natürlich darum, auch abseits so des Handballfeldes oder des Handballkosmos, weil es ist in der Mannschaft immer einfacher, sich zu integrieren, ging es für uns darum, ja, Kontakte zu finden. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, wenn man ins Ausland geht, dass man ja sich so seinen sozialen Kreis aufbaut. Bei uns ist es jetzt so, wir wohnen in Kopenhagen, hier leben auch viele Deutsche und man muss irgendwie so genau den Mix finden zwischen, okay, sprechen wir jetzt Deutsch, sprechen wir Dänisch etc. Aber ja, für sie war das auf jeden Fall eine sehr, sehr große Herausforderung und ich glaube, man kann mit Recht behaupten, dass man sehr stolz darauf ist, dass sie das so mitgemacht hat.
Finde ich auch sehr bemerkenswert. Ich habe das eben schon gesagt, was deinen Willen angeht, sich dort zu integrieren und die Sprache auch zu lernen. Aber ich habe das jetzt auch bewusst gefragt, weil für die Partnerin oder den Partner dann je nachdem ist das, glaube ich, deutlich schwerer, weil man diesen täglichen Anschluss nicht hat. Du hast jetzt gerade auch gesagt, sie spricht im Job Englisch. Es hätte ja zum Beispiel auch sein können, dass sie zu Hause bleibt die ganze Zeit und keine Ahnung, ja, ihr euch irgendwie um Nachwuchs kümmert, falls ihr schon Kinder habt. Das weiß ich gar nicht. Aber das ist halt auch immer so eine Sache. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man den Partner oder die Partnerin gar nicht vergessen darf, weil die auch ein wichtiger Bestandteil sind, dass es für einen persönlich rund läuft. Jetzt ist natürlich die Frage, weil wir das bislang kaum getan haben, wie läuft es denn sportlich eigentlich für dich?
Ja, ich würde erstmal sagen, dass wir vor der Saison natürlich das Ziel haben, den Klassenerhalt zu schaffen. Wir sind aktuell dabei. Wir haben noch 2 Spiele in der regulären Saison. Hier ist ja ein bisschen anderes System. Das bedeutet, wir haben aktuell 3 Punkte Vorsprung auf den letzten Platz. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal punkten. Da bin ich mir aber auch sicher, dass wir das machen werden. Und alles in allem war das schon wirklich super spannend. Ich würde auch lügen, wenn ich sage, dass es geradlinig nach oben ging. Jetzt auch bei mir persönlich waren natürlich auch so 1-2 Dellen drin, weil das einfach, ja, man darf das nicht unterschätzen. Man kommt in ein anderes Land. Man muss natürlich die Sprache irgendwie managen, aber man muss auch ein komplett neues System irgendwie verinnerlichen. Und ich glaube, da braucht man dann auch einfach mal ein bisschen Zeit. Und ja, deswegen bin ich da eigentlich ganz froh, dass die Zeit einem hier auch gegeben wurde. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass wir schon wirklich eine ordentliche Saison spielen. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt noch weitergeht.
Ich bin gespannt, was du auf meine nächste Frage antwortest, denn ich möchte ja auch ein bisschen vergleichen. Das machen wir ja regelmäßig. Wie läuft das eigentlich im Ausland? Warum ist das in Dänemark, was die Ausbildung auch angeht, so anders? Warum ist das für die dänischen Spieler anscheinend einfacher, von der Jugend den Sprung in den Erwachsenenhandball zu schaffen und so weiter und so fort? Was sagst du zu der Nummer mit dem Playoff-System? Ist das etwas, worüber wir in Deutschland nachdenken sollen? Merkst du, dass gerade jungen Spielern viel mehr Vertrauen geschenkt wird? Ich meine, ihr seid eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt spielen möchte und keine, die jetzt oben mitspielt wie GOG oder Aalborg oder Skjern und so weiter und so fort, die vielleicht dann auch eher mal den 14., 15. Spieler einsetzen können, weil es nicht so wichtig ist in einem Spiel gegen Abstiegskandidaten. Aber wie ist das bei euch? Wie nimmst du das wahr?
Also ich glaube, dass wir mit Nordschelland ein Verein sind, der genau davon lebt, dass die jungen Spieler den Anschluss dann irgendwann genau schaffen und auch wirklich das Vertrauen bekommen. Ich glaube, das ist eine gute Frage, ob das jetzt an dem Playoff-System liegt oder nicht. Boah, weiß ich nicht, ob es daran liegt, aber ich glaube, das fängt wahrscheinlich in der Ausbildung im Jugendbereich an, ohne das jetzt genau vergleichen zu können, weil ich logischerweise meine Ausbildung in Deutschland genossen habe. Aber ja, meine Sichtweise ist schon so, dass die dänischen Spieler so im Durchschnitt einfach technisch besser ausgebildet sind. Ja, woran das liegt, da kann man sich, glaube ich, drüber streiten. Nikolai Krikau hat ja gerade auch ein ganz, ganz spannendes Interview gegeben. Er hat da mit Sicherheit nochmal einen anderen Blick drauf, aber ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das Vertrauen den Spielern hier auf jeden Fall geschenkt wird. In Deutschland ist es mittlerweile auch so, aber ich glaube, das hat relativ lang gedauert, dass man weg von der Linie geht, immer ausländische Spieler zu verpflichten, sondern eben auch mehr auf den deutschen Nachwuchs setzt, was meiner Meinung nach auch absolut richtig ist. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, die Spieler hier sind einfach technisch, gerade was das Angriffsspiel geht, deutlich besser ausgebildet. Man muss aber auch sagen, dass in Deutschland das Grundlevel an Physis einfach nochmal ein anderes ist. Also bei uns ist es häufig so, wenn die jungen Spieler aus der U19 hochkommen, dann ist es halt so, dass man den Unterschied körperlich noch sehr stark sieht. Ja.
Also da möchte ich auf jeden Fall mal ansetzen, weil ich glaube, das Physische, das kann man auch immer noch mit 20, 21, 22, 23 Jahren lernen. Aber das Spielerische, ist das nicht deutlich wichtiger? Weil irgendwann ist der Zeitpunkt vorbei, also einen besonderen Wurf zu können. Also wenn man alleine sieht, was die dänischen Außen für Wurfvarianten drauf haben. Und ich will nicht sagen, dass die Spieler in Deutschland das gar nicht können, um Gottes Willen. Aber ich sehe da schon einen relativ großen Unterschied. Und da würde ich mir wünschen, dass man darauf mehr Fokus legt in Deutschland. Und das Physische, das kann man ja immer noch ein bisschen nachholen. Oder siehst du das komplett anders? Weil du bist der Spieler, du kannst es deutlich besser beurteilen. Das ist natürlich nur mein Blick von draußen.
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man da nicht schwarz-weiß drauf guckt, weil das wird wahrscheinlich keinem helfen. Ich weiß, dass es bei uns damals war, und da war ich auch sehr dankbar für, dass es, sobald es dann in die vollkommene Professionalität reingeht mit 14, 15, 16, dass es schon enorm wichtig ist, auch die physischen Grundlagen zu legen, auch allein aus Verletzungspräventionsgesichtsgründen etc. Aber ich gebe dir schon recht, dass es enorm wichtig ist, schon auch früh den Fokus auf technische Dinge zu legen. Wenn man jetzt das Angriffsspiel beobachtet, bei uns war das damals so, dass man ja frühestens in der A-Jugend vielleicht mit Übergang in den Herrenbereich auch tatsächlich so Schlagwürfe trainiert hat. Und ich glaube, das ist hier einfach anders. Hier wird viel früher wahrscheinlich so gespielt, wie man später auch im Herrenbereich spielen wird. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ja, nichtsdestotrotz, klar, es ist echt spannend, so die Unterschiede zu sehen. Gerade jetzt beim letzten Turnier, als Deutschland gegen Dänemark gespielt hat, das war einfach Physis gegen Technik. Aber also man hat auch gesehen, die Dänen hatten auch schon Probleme mit der starken Deckung, die wir gespielt haben. Und es ist, glaube ich, spannend, kann man sich lang drüber unterhalten.
Ja, da könnten wir uns wahrscheinlich stundenlang drüber unterhalten. Wäre natürlich toll, wenn wir irgendwann mal in einer Runde sitzen, wo vielleicht auch jemand wie Nikolai Krikau mit dabei ist, weil der, wie du eben schon gesagt hast, nochmal eine andere Perspektive hat. Er kennt das Jugendsystem in Dänemark und ja, es ist ja so gut 2 Jahre her, da habe ich lange mit ihm gesprochen bei einem Interview und da hat er auch gesagt, dass das natürlich in Dänemark anders ist und dass man eben auch als Trainer jungen Spielern durch das Playoff-System Vertrauen ein bisschen leichter schenken kann, dass ein Fehler nicht ganz so schlimm ist wie beispielsweise im Abstiegskampf in der Bundesliga. Du klingst insgesamt, wenn ich dich so höre, sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, nach Dänemark gegangen zu sein. Liege ich damit richtig?
Ja, absolut. Also ich bin sehr happy in allen Bereichen, muss ich dazu sagen, weil ich glaube, dass das sportlich total spannend ist und ich das auch jedem raten kann, der irgendwie mal so einen Wunsch hat, ja, einfach mal so einen anderen Input zu bekommen. Der Sport ist natürlich der gleiche, aber es gibt verschiedene Sichtweisen und für mich ist es immer spannend. Man muss auch nicht zu allem Ja und Amen sagen. Man kann sich ja dann versuchen, das, was für einen relevant ist, rauszupicken und vielleicht ja versuchen, dann auch wieder mit nach Deutschland zu nehmen und umgekehrt genauso. Ich habe auch versucht, mich jetzt nicht komplett wie eine Marionette hier anzupassen, sondern auch logischerweise mein Spiel, das ich auch vorher gespielt habe, quasi anzuwenden. Aber wie gesagt, auch außerhalb des Platzes ist, glaube ich, eine Erfahrung, die einen als Mensch auf jeden Fall weiterbringt.
Dann frage ich mich ja, und mit allem Respekt für die HSG Wetzlar, warum zur Hölle gehst du denn da nach Deutschland zurück? Und was glaubst du, wirst du aus deiner Zeit in Dänemark mit nach Deutschland zurücknehmen?
Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt wieder an den Anfang des Gesprächs zurück. Mein Ziel ist, war, ja, und wird auch immer sein, erste Liga zu spielen. Und das ist für mich einfach nochmal eine andere Schippe als hier in Dänemark, bei allem Respekt. Und logischerweise ist die HSG Wetzlar auch ein sehr attraktiver, deutlich größerer Verein als Nordsjælland das ist. Und ja, ich glaube, das hat sich für mich einfach richtig angefühlt. Ich habe richtig Bock, ja, mich einfach auch wieder mit den besten Spielern so zu messen, täglich ans Limit zu gehen. Und ja, ich habe da einfach große Lust, das zu zeigen.
Trennen wir da an der Stelle nochmal das Sportliche vom Privaten. Wärst du, was den Rest angeht, also neue Erfahrungen, sich lernen im Ausland auch durchzusetzen, sich lernen dort zu integrieren, eine neue Sprache zu lernen, vielleicht gerne noch ein Jährchen da geblieben? Also wenn wir das Sportliche mal weglassen?
Boah, das ist eine schwierige Frage, weil das eine ja irgendwo auch immer das andere bedingt. Also ich kann zumindest sagen, dass ich auf keinen Fall bereue, hier hingegangen zu sein. Trotz der Tatsache, dass es sportlich Bock gemacht hat, bin ich ja logischerweise schon so gepolt, dass ich jetzt sage, okay, sportlich, aber auch das Gesamtpaket einfach in Wetzlar, das ist einfach ansprechend. Man muss ja auch dazu sagen, ich wurde jetzt auch schon darauf angesprochen, ah, du kommst jetzt wieder zurück. Ja, aber es ist trotzdem ein neues Umfeld, es ist einfach eine neue Liga. Ich habe ein Jahr Bundesliga gespielt, es ist jetzt auch nicht so, dass ich 10 Jahre Bundesliga-Erfahrung habe, deswegen ja, habe ich da schon Bock drauf. Nichtsdestotrotz war und ist auf jeden Fall eine coole Zeit hier.
So hört es sich auf jeden Fall an. Justin, herzlichen Dank für einen, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Einblick, den du uns gegeben hast. Ja, dieser Schritt ins Ausland ist nicht immer einfach, auch vielleicht in einem Alter, wo man sagt, muss ich das jetzt noch machen oder kann ich nicht einfach in Deutschland bleiben und hier versuchen, den Weg in die erste Liga zu gehen. Du bist einen Umweg gegangen. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, was du uns zeigen wirst, wenn du dann bei der HSG Wetzlar spielst und wie das funktionieren wird. Wünsche dir noch eine gute Zeit in Dänemark und natürlich auch den Klassenerhalt, dass das sportlich dann auch funktioniert und du zufrieden zurück nach Deutschland gehen kannst. Das war's mit unserer heutigen Sendung. Schön, dass ihr da draußen mit dabei gewesen seid. Vergesst nicht, vorbeizuschauen auf unseren sozialen Kanälen. Ich sag's nochmal sehr, sehr gerne. Facebook, YouTube, Instagram vor allem und auch Twitter. Dort sind wir unterwegs. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr nächste Woche auch wieder einschalten zur nächsten Folge von Kreisab. Bis dann. Tschüss.